ihr: »Euer Gnaden? Was für ein trauriger Tag!«
»Sehr traurig.«
»Haben wir die Erlaubnis, mit Margeri und ihren Cousinen zu sprechen?« Sie entschied sich für Bescheidenheit und Demut. Bei diesem Mann würde sie damit am ehesten Erfolg haben.
»Wenn ihr es wünscht, kommt mit, mein Kind. Wir müssen zusammen beten, ihr und ich.«
Die kleine Königin war in einem der schlanken Türme der Septa eingesperrt. Ihre Zelle war 8 Fuß lang und 6 Fuß breit und mit einer Strohmatratze, einer Gebetsbank, einem Wasserkrug, einer Ausgabe des 7-zackigen Sterns und einer Kerze ausgestattet. Das einzige Fenster war kaum größer als eine Schießscharte. Kersai fand Margeri barfuß und zitternd vor. Sie trug das grobe Gewand einer Novizin. Ihre Locken waren zerzaust, ihre Füße schmutzig.
»Sie haben mir meine Kleider genommen«, erzählte die kleine Königin ihr sofort, als sie allein waren. »Ich trug ein Kleid aus elfenbeinfarbener Spitze, mit Süßwasserperlen auf dem Oberteil, aber die Septas haben mich splitternackt ausgezogen, meine Cousinen ebenfalls. Megga hat eine Septa in die Kerzen gestoßen, wobei deren Kleid Feuer fing. Aber um alle habe ich mir Sorgen gemacht. Sie wurde weiß wie Milch und hatte sogar zu viel Angst, um zu weinen. Das arme Kind!«
Es gab keine Stühle, also setzte sich Kersai neben der kleinen Königin auf die Matratze.
»Lady Taena ist zu ihr gegangen. Sie spricht mit ihr und lässt sie wissen, dass sie nicht vergessen wurde.«
»Er lässt mich nicht zu ihnen«, wütete Margeri. »Er hält uns voneinander getrennt. Bis ihr kamt, wurden mir außer den Septas keine Besucher gewährt. Eine kommt zu jeder Stunde und fragt, ob ich meine Unzucht beichten möchte. Sie lassen mich nicht einmal schlafen. Sie wecken mich und verlangen ein Geständnis von mir. Letzte Nacht habe ich Septa Unella gestanden, dass ich ihr am liebsten die Augen auskratzen würde.«
»Wie schade, dass ihr es nicht getan habt«, dachte Kersai. »Eine arme alte Septa zu blenden, hätte den hohen Spatzen sicherlich von eurer Schuld überzeugt.
Eure Cousinen werden genauso verhört.«
»Verflucht«, entfuhr es Margeri, »verflucht seien sie alle. Und mögen sie zu den 7 Höllen fahren. Allah ist sanftmütig und schüchtern, wie kann man ihr das nur antun? Und Megga, sie lacht so laut wie eine Hafenhure, ich weiß, aber innerlich ist sie noch ein kleines Mädchen. Ich habe sie so lieb, und sie mich. Wenn dieser Spatz glaubt, er würde sie dazu bringen, Lügen über mich zu verbreiten.«
»Sie werden ebenfalls beschuldigt, fürchte ich, alle drei.«
»Meine Cousinen?« Margeri erbleichte. »Allah und Megga sind doch noch Kinder. Euer Gnaden, das ist so widerwärtig. Werdet ihr uns hier herausholen?« »Ich wünschte, das wäre mir möglich.«
Ihre Stimme war voller Kummer.
»Seine hohe Heiligkeit lässt euch von seinen neuen Rittern bewachen. Um euch zu befreien, müsste ich die Goldröcke schicken und diesen Ort mit Blutvergießen entweihen.«
Kersai nahm Margeris Hand.
»Dennoch war ich nicht untätig. Ich habe alle versammelt, die Sir Osni als eure Liebhaber benannt hat. Sie werden seine hohe Heiligkeit von eurer Unschuld überzeugen, dessen bin ich gewiss, und bei eurem Prozess einen Eid darauf ablegen.«
»Prozess?«
Nun schwang unverhohlene Angst in der Stimme des Mädchens mit.
»Muss es denn einen Prozess geben?
Wie wollt ihr eure Unschuld sonst beweisen?«
Kersai drückte Margeris Hand beruhigend.
»Es ist euer Recht, die Art des Gerichtsverfahrens selbst zu bestimmen. Ihr seid die Königin. Die Ritter der Königsgarde haben geschworen, euch zu verteidigen.«
Margeri begriff sofort.
»Ein gerichtlicher Zweikampf? Aber Loras ist verwundet, sonst hätte er...«
»Er hat 6 Brüder.«
Margeri starrte sie an, dann zog sie die Hand zurück.
»Soll das ein Scherz sein? Boros ist ein Feigling. Merin alt und langsam. Euer Bruder ist verstümmelt. Die beiden anderen sind in Dorne und Osmond ist ein verfluchter Kettleblack. Loras hat 2 Brüder, nicht 6. Falls es zu einem gerichtlichen Zweikampf kommt, möchte ich, dass Garlan für mich eintritt.«
»Sir Garlan ist kein Mitglied der Königsgarde«, entgegnete die Königin. »Wenn die Ehre der Königin auf dem Spiel steht, verlangen Gesetz und Brauch, dass sie von einem der geschworenen 7 des Königs vertreten wird. Der hohe Septon wird darauf bestehen, fürchte ich.«
»Dafür werde ich schon sorgen.«
Margeri antwortete nicht gleich,
sondern kniff misstrauisch die braunen Augen zusammen. »Blount oder Trant?« sagte sie schließlich. »Einer von beiden muss es sein. Das gefällt euch nicht, wahr? Osney Kettleblack wird den einen wie den anderen in Stücke hauen.«
»Bei den sieben Höllen!«
Kersel setzte eine verletzte Miene auf. »Ihr tut mir Unrecht, meine Tochter, ich will lediglich...«
»Euren Sohn ganz für euch! Jede Gemahlin, die er jemals haben wird, werdet ihr hassen. Und den Göttern sei Dank, ich bin nicht eure Tochter. Lasst mich in Ruhe. Führt euch nicht so töricht auf. Ich bin nur hier, um euch zu helfen. Um mir ins Grab zu helfen. Ich habe euch gebeten, mich in Ruhe zu lassen. Soll ich erst meine Kerkermeister rufen, damit sie euch fortzerren, ihr schändliche, intrigante, bösartige Schlampe?«
Kersey raffte ihre Röcke und ihre ganze Würde zusammen. »Diese Situation muss euch große Angst einflößen. Ich vergebe euch diese Worte.« Man konnte hier ebenso wie bei Hofe nie wissen, wer lauschte. »Ich hätte an eurer Stelle ebenfalls Angst. Großmeister Pucella zugegeben, euch Mondtee gebracht zu haben, und euer blauer Barde. Milady, an eurer Stelle würde ich das alte Weib um Weisheit und die Mutter um Gnade anflehen. Ich fürchte, ihr werdet bald beides dringend brauchen.«
Vier runzlige Septas geleiteten die Königin die Treppe hinunter. Eines der alten Weiber wirkte schwächlicher als das andere. Sie stiegen tief hinab ins Herz von Visenias Hügel. Erst weit unter der Erde endeten die Stufen, wo eine Reihe flackernde Fackeln einen langen Gang beleuchteten. Der hohe Septon erwartete sie in einem kleinen siebeneckigen Audienzzimmer. Die schlichte Einrichtung in dem kargen Raum mit kahlen Steinwänden bestand aus einem ungehobelten Tisch, drei Stühlen und einer Gebetsbank. In die Wände waren die Gesichter der sieben gehauen. Kersey fand die Steinmetzarbeiten grob und hässlich, dennoch strahlten sie eine gewisse Kraft aus, vor allem die Augen aus Onyx, Malachit und gelbem Mondstein, die den Gesichtern irgendwie Leben einhauchten.